Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch bitte auf Offenbarung Kapitel 17. Offenbarung Kapitel 17 und ich lese uns zunächst einmal die ersten 5 Verse dieses Kapitels. Vers 1 bis 5. So lest bitte mit. Und es kam einer von den 7 Engeln, die die 7 Schalen hatten, redete mit mir und sprach zu mir: Komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die an vielen Wassern sitzt, mit welcher gehurt haben die Könige auf Erden und die auf Erden wohnen und trunken geworden sind von dem Wein ihrer Hurerei. Und er brachte mich im Geist in die Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das war voll Namen der Lästerung und hatte 7 Häupter und 10 Hörner, entschuldigt bitte. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und edlen Steinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll Gräuel und Unsauberkeit ihrer Hurerei. Und an ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis: die große Babylon, die Mutter der Hurerei und der Gräuel auf Erden. So, soweit zunächst einmal der Text. Wir beginnen heute mit der Interpretation dieses Kapitels 17 und es ist eins der interessantesten, faszinierendsten Kapitel der Offenbarung, aber es ist auch eins der schwierigsten Kapitel der Offenbarung. Und schwierig deshalb, denke ich, weil wir als Menschen schnell dazu neigen, Dinge, die wir nicht einordnen können, zu vergeistlichen. Und in der Gefahr stehe ich auch, das muss ich zugeben. Und wir werden sehen, und ich erkläre das auch immer wieder. Normalerweise, wenn wir die Heilige Schrift lesen, diese Dinge lesen, gerade auch in der Offenbarung, wir sind herausgefordert, diese Dinge wortwörtlich zu verstehen, es sei denn, die Schrift selbst interpretiert diese Dinge geistlich. Ja? Und das ist eine sehr gute Regel, egal an welchen Text wir herangehen. Ja? Aber etwas Grundlegendes müssen wir verstehen oder erkennen, bevor wir mit der Auslegung dieses Textes beginnen. Kapitel 17, Kapitel 18 und Kapitel 19 der Offenbarung sind wiederum eine Unterbrechung, ja, des chronologischen Berichts der Offenbarung. Und übrigens, das ist die letzte Unterbrechung, ja, die uns gegeben ist in diesem Buch. Nach Kapitel 16, da ging ja die Chronologie weiter, nach Kapitel 16 müsste der Chronologie nach sofort der Bericht über die Wiederkunft des Herrn Jesus kommen. Ja, zweite sichtbare Wiederkunft des Herrn Jesu auf diese Erde. Und das ist aber nicht der Fall. Ja, was uns als nächstes berichtet wird in Kapitel 17, 18 und dann natürlich im ersten Abschnitt des Kapitel 19, ist eigentlich das, ich sag mal, das, was Gott vorhat, mit Babylon zu tun, ja, oder der Ausmaß des Gerichtes Gottes über die Stadt. So, wenn wir zurückgehen, schaut einmal, wenn wir zurückgehen zu Kapitel 16, ja, dann lesen wir Folgendes im Zusammenhang mit dieser großen Stadt Babylon. Es wird gesagt im 19. Vers, hört mal genau hin. Und Babylon, der Großen, wurde von Gott gedacht, damit Gott dieser Stadt den Becher des Glutweins seines Zorns gebe. So, der Becher des Glutweins seines Zorns, wir verstehen, was gemeint ist. Das Gericht Gottes ist gemeint für diese Stadt. Und das ist, was im Einzelnen dann Kapitel 17, 18 und ein bisschen auch in 19 angesprochen wird. Ja? Und eins ist doch für uns oder sollte für uns verständlich sein, und das ist eigentlich logisch. Ja? Wenn in den letzten Zornschalen oder wenn in der letzten Zornschale, die in Kapitel 16 genannt wird, wenn dort das Gericht ausgegossen wird und dann die Städte der Heiden, die große Stadt betroffen, von diesem Gericht Gottes betroffen wird, die Städte der Heiden betroffen werden und dann auch die Stadt Babylon davon betroffen wird, dann verstehen wir, dass eigentlich das sehr einfach wortwörtlich zu verstehen ist, einzuordnen ist, kein Problem. Ja? Weil das alles wird in einer Aussage gebraucht. So, warum sollen wir die Städte der Heiden wortwörtlich verstehen und die Stadt Babylon nun vergeistlichen? Das macht keinen Sinn. Ja? Und übrigens, wann immer in der Offenbarung geografische Stellen genannt werden, zum Beispiel die sieben Gemeinden, an die das Sendschreiben geschickt worden ist, ja, Ephesus, Smyrna, Philadelphia, Laodicea. Warum vergeistlichen wir diese Städte nicht? Weil sie tatsächlich geografische Stellen sind, die existiert haben, die zum Teil heute noch existieren. Ja? So, wann immer geografische Orte in der Offenbarung angesprochen werden, müssen wir das wortwörtlich auch so annehmen, dass das tatsächliche Städte sind, Stellen sind und nicht jetzt rüberspringen und dann etwas vergeistlichen, was einer Vergeistlichung nicht bedarf. So, der Name Babylon, ja, wird in der Heiligen Schrift 300 Mal gebraucht. 300 Mal. Und ihr Lieben, jedes Mal meint es die Stadt und nichts anderes. Die Stadt Babylon, nichts anderes. So, lass uns nun gemeinsam sehen, was uns als Lesern in diesem 17. Kapitel offenbart wird. Es ist ja eine Offenbarung, das heißt Eröffnung und nicht eine Verschlüsselung. So, das Verständnis ist, dass wir diese Dinge, die uns mitgeteilt werden, auch in diesem Kapitel verstehen können. Ja, und deshalb wollen wir mutig vorangehen in dem Erklären gerade auch dieses Kapitels. So, wir lesen in Vers 1 und 2. Und es kam einer von den sieben Engeln, die sieben Schalen hatten. So, wir denken zurück, Kapitel 16, ja, da waren die wieder, diese sieben Engel, die Schalen Gottes hatten. Es wird gesagt, einer dieser Engel kommt. Ja. Und er redete mit mir, mit Johannes, und sprach zu mir, komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die in den vielen Wassern sitzt, die an vielen Wassern sitzt. So, mit welcher und so weiter geurteilt haben die Könige auf Erden. Und so weiter. Ja, für mich ist im Moment der Vers 1 oder für uns ist Vers 1 im Moment interessant. Und in diesem Vers haben wir so etwas wie ein Vorwort. Ein Vorwort für das, was nun kommt in Kapitel 17 und 18. Ja, einer der Engel kommt und er fordert den Apostel Johannes, mit ihm zu gehen und zu sehen, was das Gericht über Babylon, die Stadt im Einzelnen, enthält. Und das heißt, und das ist das Erste, was wir hier verstehen, gerade in diesem Vorort, das heißt für uns, dass Johannes, der Apostel Johannes, nicht nur eine verbale Erklärung bekommt, aha, das und das wird statt, er soll es sehen. Er soll das sehen, was tatsächlich stattfinden wird. Und das Erste, was ihm der Engel dem Johannes sagt, im Zusammenhang mit Babylon, ist diese sehr, ich sag mal, unangenehme, scheußliche Charakterisierung der Stadt. Ja, große Hure. So, wir hören schon, indem wie der Engel das spricht, ja, und wenn ihr dieses Wort hier in Kapitel 17 unterstreicht, dann werdet ihr sehen, wie oft diese Stadt so charakterisiert wird. Aber wir hören aus dem, wie der Engel das sagt, eine richtige Verachtung heraus, ja, dieser Stadt gegenüber, in der Beschreibung der Stadt. Und deutlich wird für uns, aha, das ist also, wie Gott diese Stadt, die seinerzeit existieren wird, genau beurteilt oder ja, sieht. Und unsere Frage im Zusammenhang dieser Bezeichnung sollte diese sein. Warum wird diese große Stadt Babylon genauso verächtlich von Gott charakterisiert? Und wenn wir, ich habe das mal gemacht, ich habe mal unterstrichen, wie oft dieses bestimmte scheußliche Wort gebraucht wird, das ich nicht unbedingt aussprechen will. Es war genau 7-mal im Text. 7-mal. Nun, warum charakterisiert Gott diese Stadt in dieser Weise, mit diesem scheußlichen Wort? Ihr Lieben, wir haben etwas Ähnliches schon gehabt in Kapitel 11. So, wenn ihr aufschlagen wollt, Kapitel 11, Vers 8. Sprechend von Jerusalem wird Folgendes gesagt. Hören wir genau hin oder lesen wir mit? Und ihre Leichname, das sind die zwei Zeugen, die 3 Tage dann dort in dieser Stadt gelegen haben. Man hat sie nicht beerdigt und wir haben gesagt, das ist eine sehr große Verachtung, die damit zum Ausdruck gebracht wird, dass man sie einfach liegen gelassen hat, nicht beerdigt hat. So, sie und ihre Leichname werden auf der Straße der großen Stadt liegen. Übrigens, habt ihr gemerkt, wie Jerusalem hier bezeichnet wird? Die große Stadt, genauso wie Babylon. Interessant. Werden auf der Straße, großen Stadt liegen, die im geistlichen Sinn, hier haben wir die Charakterisierung Jerusalems in der Trübsalzeit, die im geistlichen Sinn Sodom und Ägypten heißt, wo auch unser Herr gekreuzigt worden ist. Keine Frage, was hier gemeint ist, welche Stadt gemeint ist. So, warum wird Jerusalem, die große Stadt, ja, genau wie Kapitel 16, Vers 19 das auch sagt in dem letzten Gericht, warum wird Jerusalem an dieser Stelle, Kapitel 18, als Sodom und Ägypten charakterisiert? Wir können das sehr gut einordnen. So, was kommt euch als erstes in den Sinn, wenn ihr den Namen Sodom hört? Ganz klar, Unmoral, absolute Unmoral. Was kommt euch in den Sinn, wenn ihr Ägypten hört? Ja, die Bezeichnung oder den Namen Ägypten. Ägypten steht für Knechtschaft. So, und jetzt verstehen wir, wie Gott das Jerusalem der Trübsalzeit sieht und dann auch charakterisiert. Es ist eine Stadt einer furchtbaren oder der furchtbaren Unmoral, so wird das sein, und es ist auch eine Stadt, wird eine Stadt sein, die unter der Knute der Herrschaft des Antichristen sein wird. So, das meint es, wenn gesagt wird, ja, die im geistlichen Sinne Sodom und Ägypten heißt. So, was charakterisiert die große Stadt Babylon in der Trübsalzeit? Nun, wir wissen, weil wir das Alte Testament kennen und lesen, dass diese Bezeichnung oder dieses Wort oft für geistliche Unmoral gebraucht wird. Dieses schlimme Wort, was ich nicht unbedingt aussprechen will, wird sehr oft für die geistliche Unmoral gebraucht. So, darum wird diese Stadt Babylon in der Trübsalzeit, die existieren wird, ich bin mir sicher, in dieser Weise auch bezeichnet, wie wir das in dem Vers hier lesen, weil eine große geistliche Unmoral von dieser Stadt ausgehen wird über die ganze Welt. Und die Wahrheit ist aber, dass diese Charaktereigenschaft der geistlichen Unmoral oder Verderbtheit, kann man sagen, immer schon Babylon gekennzeichnet hat. Und wir kennen alle die Geschichte aus dem ersten Buch Mose, ja, im Zusammenhang dieser Stadt. Und wir wissen auch um die geistliche Verirrung und Unmoral, das eben als eine Massenbewegung in dieser Stadt angefangen hat, als die Menschen in der Rebellion gegen Gott angefangen haben, was zu bauen, einen Turm zu bauen. Ja, erinnert ihr euch an die Geschichte? 1. Mose 11. Der Turmbau zu Babel war ein Kennzeichen der Rebellion des Menschen, der sich loslösen wollte von Gott. Sie wollten nach 1. Mose 11, sich einen Namen machen. So, was bedeutet sich einen Namen zu machen? Es bedeutet schlicht und einfach, dass ihr Name, der Name der Menschen, über dem Namen Gottes steht. Es bedeutet schlicht und einfach, der Mensch wollte sich loslösen von Gott, in einer Unabhängigkeit von ihm leben, selbstbestimmend leben. Ich schaue unsere Kultur heute an und ich denke, naja, das ist genau, wo wir uns im Moment auch befinden. Der Mensch will nichts von Gott wissen. So, der Turmbau war eins der Probleme. Und das andere war der Götzenkult, ja, der von diesen rebellischen Menschen betrieben wurde. Wir wissen heute, dass in der Zeit des Turmbaus, angestiftet durch den Nimrod, er ist so etwas in der Heiligen Schrift wie ein Vorschatten auf den Antichristen, einer der Vorschatten. Durch ihn wurde der Turmbau angestiftet. Aber die Menschen sind auch durch ihn in einen besonderen Götzenkult hineingebracht worden, oder Nimrod hat das angeleitet. Und zwar ging es dabei um die Verehrung seiner Frau und seines Sohnes. Seine Frau hieß Semiramis und der Name seines Sohnes war Tammuz, der angeblich von wilden Tieren getötet worden ist und dann von den Toten auferstanden ist. Klingt euch das so ein bisschen bekannt? Sehr interessant. Aber es geht weiter. So, nachdem Gott durch Sprachverwirrung das ganze Unternehmen dieses Turmbaus gestoppt hat, wir kennen die Geschichte, was ist denn passiert? Was ist denn passiert? So, wir wissen, die Menschen gingen auseinander. Und das war der Anfang der verschiedenen Nationen mit ihren verschiedenen Sprachen, mit ihrer Kultur. Aber ihr Lieben, was war das gemeinsame Element dieser verschiedenen Nationen? Es war die Sünde, ja, und es war das rebellische Herz. Und nicht nur das, es war auch das falsche religiöse System oder der Kult der Anbetung der Mutter und ihres Kindes, die die Menschen natürlich aus Babylon mitgenommen haben und da, wo immer die hingegangen sind, es weitergemacht haben. In Mesopotamien, das heißt dort, wo der Turmbau zu Babel angeleiert wurde, ja, war der Name der Mutter Semiramis und der Name des Sohnes Tammuz gewesen. In Assyrien wurde die Mutter Ishtar genannt und der Sohn eben auch Tammuz. Und übrigens, unser Wort Ostern ist von Ishtar abgeleitet. Ja, im griechischen Text des Neuen Testaments finden wir das Wort Ostern nicht einmal. Nicht einmal. Was wir finden, ist das Wort Passa und wir finden das Wort Auferstehungssonntag. Aber das Ganze mit dem Ostern und, naja, wir wissen auch die Ostereier und der Hase und so weiter, das ist alles eine Ableitung des babylonischen Kultes. Diese Dinge haben keine biblische Grundlage. Aber ich denke, wir wissen das und wir wissen damit auch umzugehen. Nun ja, in Phönizien, das ist eine andere Kultur und eine andere Sprache, hieß die Mutter Astarte und der Sohn hieß Baal. In Ägypten hieß die Mutter Isis und der Sohn hieß Osiris. In Griechenland hieß die Mutter Aphrodite, ich kann das kaum aussprechen, und der Sohn hieß Eros. In Rom war der Name der Mutter zunächst Venus, zunächst einmal, und der Sohn hieß Cupid oder Amor. Und wir sehen genau dasselbe in Asien, wir sehen genau dasselbe in Indien und auch in Südamerika, aber das will ich nicht ansprechen im Moment. Und wir sehen das Ganze natürlich jetzt besonders auch in der römisch-katholischen Kirche. So, das religiöse System, der Kult mit der Mutter, mit ihrem Kind, hat den vollen Einzug gehalten in die katholische Kirche. Und es hat eben den Namen angenommen Maria und Jesus. Aber Maria und Jesus der katholischen Kirche ist nicht Maria und Jesus der Bibel. Warum kann ich das so sagen? Ganz einfach. Der katholischen Lehre nach wird bestimmt oder gelehrt, dass die Mutter Jesu, die Maria, eine Miterlöserin ist. Versteht ihr das? So, Jesus ist der Erlöser. Die katholische Kirche sagt, er ist nicht der Einzige. Seine Mutter ist eine Miterlöserin. Was ist das? Ihr Lieben, die Maria, den Evangelien zufolge, ist eine bemerkenswerte junge Frau. Ja? Aber sie ist nicht eine Miterlöserin. Neben Jesus, unserem Herrn. Und sie ist auch nicht, wie die katholische Kirche das lehrt, in der ewigen Jungfräulichkeit verblieben. Das wissen wir auch, weil wir den Text ganz genau kennen und wissen, dass die Maria noch einige Kinder hatte. So, der Hinweis darauf, dass die Maria in der ewigen Jungfräulichkeit geblieben ist und nun auch eine Miterlöserin neben Jesus ist, ist nicht biblisch. Jesus ist der einzige Erlöser, der dem Menschen gegeben ist von Gott. Und wer immer kommt und sagt, es gibt noch einen anderen Weg, ist ein Verführer. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Wir kennen diesen Vers sehr gut. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. So, und nun hoffe ich, dass wir es besser verstehen können, warum diese schlimme Charakterisierung für Babylon die Große gebraucht wird in diesem Text. Ja? Später bezeichnet, wenn wir ein bisschen in unserem Text weitermachen, in Vers 5, bezeichnet Engel, der hier mit dem Apostel Johannes spricht, sie als die Mutter der Huren und der Gräuel auf Erden. Überlegt einmal. Mutter meint Ursprung, meint die Quelle der geistlichen Unmoral und der daraus folgenden Gräuel der Erde. So, die katholische Kirche ist nicht die Mutter dieser Dinge, sie ist aber eine Tochter dieser Mutter. Genau wie alle anderen Kulte auch. Und das müssen wir unterscheiden. Schon der Anfang dieser verderblichen geistlichen Abirrung, ja, ist in dieser antiken Stadt Babylon zu sehen und es wird sich fortsetzen in der zukünftigen Stadt Babylon, die noch nicht erbaut ist, aber die meinem Verständnis nach gebaut werden muss. So, die Stadt Babylon ist der Ursprung des Götzenkultes von der Mutter und dem Kind, der von den Menschen nach der Zerstörung des Turmes zu Babel dorthin mitgenommen worden ist, wo immer die Menschen hingegangen sind. Und diese Gemeinsamkeit sehen wir oft bei den verschiedenen Nationen. Und deshalb ist diese Bezeichnung in Vers 1 auf die Stadt Babylon sehr passend. Babylon ist der Ursprung der geistlichen Unmoral. Und wir wissen auch, weil wir das Alte Testament lesen, dass das Südreich Juda zum Beispiel, das ebenso in diesem Kult der Anbetung der Mutter und des Kindes verwickelt war, verstrickt gewesen ist. Deshalb sind die weggeführt worden, wohin? Nach Babylon, dem Ursprungsort dieses Kultes. Interessant, wie Gott das macht, nicht wahr? Ihr wollt das anbeten? Ich bringe euch dahin, wo dieser Kult entstanden ist. Ich lese uns aus dem Buche des Propheten Jeremia, Kapitel 44, Vers 25. Dort wird diese Mutter Himmelskönigin genannt. Nicht nur einmal, es kommt etliche Male in Jeremia vor, dass ja, diese Himmelskönigin genannt. Ich lese Jeremia 44, 25. So spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels. Ihr und eure Frauen. Und hier spricht Gott der Herrscharen zu Juda, dem Südreich Juda. Ihr und eure Frauen habt mit eurem Mund gesagt und mit euren Händen das erfüllt, was ihr sagtet. Wir wollen unbedingt unser Gelübde erfüllen, die wir der Himmelskönigin gelobt haben. Wir wollen ihr räuchern und Trankopfer ausgießen. Hier haben wir den Kult der Mutter und dann auch ihres Sohnes. So, wenn wir überlegen, wer wird heute Himmelskönigin genannt? Wer wird heute Himmelskönigin genannt? Manche von euch kennen vielleicht die Regensburger Domspatzen. Das ist ein Knabenchor aus der großen bayerischen Domstadt Regensburg, eine wunderschöne Stadt. Und der Chor ist, kennt ihr den Chor? Ja? Regensburger Domspatzen? Hört sich sehr gut an, wenn sie singen. So, Regensburger Domspatzen produzieren Schallplatten, das ist schon Vergangenheit, heute produzieren sie was, CDs, was weiß ich. Die sie dann verkaufen und der Erlös geht der katholischen Kirche zugut. So, 2011, vor genau 10 Jahren, haben sie eine Schallplatte herausgebracht mit den schönsten Maria-Liedern. Und diese Schallplatte trägt den Titel Maria Himmelskönigin. Maria Himmelskönigin. So, ihr Lieben, es ist faszinierend und sehr aufschlussreich, diese Zusammenhänge zu erkennen. Und hören wir einmal, was seinerzeit der weiseste Mensch, so bezeichnet ihn Gott, geschrieben hat. Und das ist Salomo. Hören wir einmal, was er in Prediger 1, Vers 9 so selbstverständlich uns mitteilt und was für uns eigentlich die Realität sein soll oder erklären soll, in der wir leben. Er sagt Folgendes. Er sagt, das, was war, ist das, was wieder sein wird. Und das, was getan wurde, ist das, was wieder getan wird. Und dann sagt er, und es gibt gar nichts Neues unter der Sonne. Und lass mich das einmal auf das Ganze, was wir hier gelesen haben, auf die Stadt Babylon anwenden. Das, was war, die Stadt des Nimrod, der ja ein Vorschatten des Antichristen ist, ist das, was wieder sein wird, und das wird die Stadt des Antichristen sein, Babylon die Große. Das, was getan wurde, und hier geht es um die Verführung des Menschen durch die falsche Religion, durch das falsche religiöse System oder Kult, ist das, was wieder getan wird, und das ist das falsche religiöse System unter dem Antichristen, das die ganze Nation dieser Erde in der Trübsalzeit verführen wird. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, und das meint, dass die Absicht und die Strategie des Feindes Gottes dieselbe geblieben ist. So wie einst es eine große Stadt Babylon gegeben hat, in der die Rebellion des Menschen ihren Höhepunkt erreicht hat, genauso, und Gott musste das auseinandertreiben, das Ganze unterfangen, auseinanderbrechen das ganze Unterfangen, genauso wird es seinerzeit noch ein Babylon geben, in der die Endzeitrebellion der Nationen sich ganz und klar manifestieren wird, und zwar in dieser Stadt. Und das ist das Erste, was wir heute uns angeschaut haben. Es gibt noch viel mehr, was man sagen kann. Ich muss aufpassen, dass ich das nicht überlade mit all den Informationen und wir ganz und gar die Übersicht dann verlieren. Aber die erste abfällige Charakterisierung des Engels im Zusammenhang dieser großen Stadt Babylon, ja, nimmt uns mit in das Alte Testament, in die Zeit des Turmbaus zu Babel und den Beginn eines Kultes, das die ganze Welt, ja, durchzieht. So, das Zweite in unserem Vers ist der Hinweis des Engels auf die vielen Wasser, auf dem diese Stadt sitzt. Es wird gesagt, die an den vielen Wassern sitzt. Wieder ein Hinweis, den ich uns geben möchte. Wenn uns die Heilige Schrift diese Dinge, die wir lesen, erklärt, irgendwo im Kontext oder sofort im Kontext des Kapitels oder des Buches oder der ganzen Heiligen Schrift, dann brauchen wir uns nicht zu bemühen, irgendeine andere Erklärung zu suchen. Das verstehen wir. So, was bedeutet, wenn hier gesagt wird, sie sitzt an vielen Wassern? Babylon. Ja?
Wasser steht für Nationen.
Wird uns in Vers 15 erklärt. Und zwar von demselben Engel, richtig. Es wird gesagt, und er sprach zu mir. Und deshalb brauchen wir nicht zu rätseln, deshalb brauchen wir nicht irgendwas anderes versuchen herauszufinden, was diese Wasser meinen. Der Engel erklärt es uns doch. Ja? Und wenn er es geistlich erklärt, okay, sonst verstehen wir es wörtlich. So, wenn wir es wortwörtlich nehmen würden, dass sie an vielen Wassern sitzt, würden wir sagen, naja, wahrscheinlich sitzt sie irgendwo an einem Ort, der am Meer grenzt oder an einem Ozean oder was immer. Lesen wir aber den Zusammenhang, dann sehen wir, dass der Engel selbst Wasser interpretiert. Er sagt Folgendes, Vers 15, und er sprach zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, wo eben diese Hure sitzt, sind Völker und Sprachen und Nationen und so weiter. Oh, und Scharen. Ja? Okay, erinnern wir uns bitte an das, was wir eben gehört haben. Der Turmbau zu Babel wurde ja von Gott verhindert. Ja? Damit die erste, ich sage einmal, UN-Vollversammlung, natürlich gab es damals die Nation noch nicht, es waren Menschen, aber hier haben sie sich versammelt, ja, hier haben sie sich vereinigt und sie haben sich organisiert und Gott musste das stören. Ja? Und so entstanden dann die Nationen und verschiedene Sprachen und verschiedene Kulturen. Ja, und das, was wir hier in Vers 1 lesen, ist aber der Hinweis genau auf diese UN-Nationalvereinigung, sage ich mal. Die ganzen Nationen, Vereinigten Nationen, ja, kommen zusammen und über diese herrscht nun, ja, das Endzeit-Babylon. Sie sitzt auf den Wassern, ja. Das Bild der Stadt Babylon an den vielen Wassern ist ein Bild der Herrschaft über die Nationen. Ich war für lange Zeit, ihr Lieben, der Meinung gewesen, dass die UN als eine Vereinigung der Nationen, ja, eigentlich eine gute Idee ist. Ja, um Kriege zu verhindern, um Armut zu beseitigen und wer weiß nicht noch alles. Und ja, es ist eine gute Idee. Was ist das Problem? Gerade auch mit der UN oder UNO. Ihr Lieben, das Problem ist immer dasselbe. Es ist der sündhafte Mensch, der Jesus Christus ablehnt. Und dieser Mensch oder diese Menschen stehen dieser Organisation vor. Sie lehnen ganz klar Jesus Christus ab als Gott, als Herr, als Heiland, als Messias. Und deshalb ist jede Vereinigung des Menschen in einer Organisation, auch beim besten Willen und Absicht des Menschen, wenn er ohne Jesus ist und lebt, immer und ohne Ausnahme sind solche Organisationen dazu verurteilt, missbraucht zu werden von dem Feind Gottes, der ein Vater eben oder der Vater der rebellischen und sündhaften Menschen ist. Und ihr Lieben, das ist es, wie für uns die Bibel eigentlich die Realität, in der wir leben, doch erklärt. Jesus selbst sagt, sprechend zu den Pharisäern, euer Vater ist was? Ist der Teufel. Ist das so mit allen anderen Menschen auch, die in Sünde leben, die mit Jesus Christus nichts zu tun haben? Aber natürlich. Erkennen sie das? Glaube ich nicht. Viele erkennen das nicht. Aber das ist die Realität. Und deshalb sprechen wir mit ihnen und sagen, du musst aus dem Reich der Finsternis herauskommen. Du musst dein Leben Jesus Christus anvertrauen. Übrigens, Wisst ihr, was das Motto der UN ist? Wisst ihr, was das Motto, das Schlagwort der UN? Sehr interessant. Im Englischen heißt es, it's your world. Das heißt, es ist deine Welt. So, sprechend also zu den Menschen, sagt die UN, es ist deine Welt. Ist das biblisch? Nein, ganz und gar nicht. Der Mensch ist doch nicht Gott. Hören wir einmal, was Psalm 24 uns versichert, Vers 1 und 2. Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt. Der Erdkreis und seine Bewohner, denn er hat ihn gegründet über den Meeren und befestigt über den Strömen. 1. Korinther 10, Vers 26, genau dasselbe. Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt. Psalm 89, Vers 12 sagt, dein sind die Himmel, dir gehört auch die Erde, der Erdkreis und was ihn erfüllt. Du hast alles gegründet. Und das Wichtige im Zusammenhang gerade auch dieses Psalm 89, den ich hier zitiert habe, wo gesagt wird, dass der Erdkreis Gott gehört und nicht den Menschen. Das Wichtige hierbei ist zu sehen, dass wie der Psalm anfängt. Psalm 89 fängt, und bei euch ist es vielleicht die Überschrift auch, ein Maskil von Ethan dem Esrachiter. Ein Maskil. Was ist ein Maskil? In manchen Übersetzungen steht ein Psalm der Unterweisung. Ja? Und das ist er auch. Ja? Dieser Psalm unterweist den Menschen, der diesen Psalm liest, wie die Realität wirklich ist, ja? In der er lebt. Und dieses Wort Maskil wird ja im Buche des Propheten Daniel gebraucht, wenn er von den Weisen der Endzeit spricht. Sie sind die Unterwiesenen. Solche also, die sich weise machen, die sich unterweisen lassen durch das Wort Gottes. Ihr Lieben, ein wirklich weiser Mensch, ein Unterwiesener, ein Maskilim, ja, er kennt diese Wahrheit, wem die Welt gehört. Und die Welt, die Erde, das ganze Universum, das gehört nicht den Menschen, das gehört Gott, der dafür verantwortlich ist. Wir als Menschen sind nicht Gott. Und ein Unterwiesener kann nur sagen, gelobt sei Gott, ja, dem diese Dinge gehören und der uns diese Dinge gegeben hat, damit wir sie verwalten. Wir sind Verwalter, aber nicht Besitzer dieser Dinge. Ein Unweiser, ein solcher, der nicht unterwiesen ist, dem das Wort Gottes sowieso, für den das Wort Gottes keine Rolle spielt, der sagt, it's your world. So, versteht ihr, worauf ich hinaus will? Die UN als eine Weltorganisation und Vereinigung des Menschen ist nichts anderes im Grunde genommen als ein Werkzeug des Feindes Gottes. Und deshalb wundert es uns überhaupt nicht, dass letztes Jahr zum Beispiel, 2020, die UN mehr Beschlüsse gegen Israel gefasst hat, als gegen die ganze andere Welt zusammengenommen. Als gegen Nordkorea, als gegen China und so weiter. So 2020 wurden in der UN, hört mal genau hin, gegen Israel 17 Beschlüsse gefasst, wie furchtbar Israel ist und wie furchtbar sie mit Menschen umgehen, wie furchtbar und so weiter und so weiter. 17! Gegen den Rest der Welt waren es nur 6. Und da ist Nordkorea mit drin, da ist China mit drin und so weiter und so weiter. Sudan. Denkt ihr, das ist normal? Denkt ihr, das ist gesunder Menschenverstand? Denkt ihr, dass Israel wirklich so schlimm ist, schlimmer als die ganze Welt zusammengenommen? Oder geht es hier um etwas ganz, ganz anderes? Denkt ihr nicht, dass es hier um den Kampf des Feindes Gottes geht gegen das Volk und das Land, das Gott für sich selbst auserwählt hat? Und wer führt eigentlich diesen Kampf gegen Gott? Ja? Epheser 6, 12 bis 13. Das Wort Gottes sagt uns ganz klar, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die weltbeherrschende Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Und dann sagt die Heilige Schrift, deshalb, weil das die Wahrheit ist, weil das die Realität ist, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Und zu der ganzen Waffenrüstung Gottes gehört eben auch das Wort Gottes, das unser Schwert ist. Wir verstehen das. Erst wenn wir von diesem Wort tatsächlich unterrichtet sind, können wir es auch anwenden gegen die Angriffe des Feindes. So, was versichert uns das Wort Gottes an dieser Stelle in Kapitel 17, Vers 1 und auch 2? Wir werden unterrichtet, dass das Endzeit Babylon die Hauptstadt des Antichristen sein wird und auch der Hauptsitz dieses antichristlichen Kultes, das die ganze Welt verführen wird, wie schon vor Zeiten, wie wir das im Alten Testament lesen. So, wir wollen uns nicht verführen lassen, ihr Lieben. Wir wollen gerade auch in unserer Zeit uns nicht von den Massenmedien beeinflussen lassen. Und auch nicht von dem Geist dieser Welt beeinflussen lassen, sondern uns ganz und gar auf Jesus, unseren Heiland, konzentrieren und seine Gemeinschaft begehren und ihn, unserem Herrn, von ganzem Herzen dann auch lieben. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen. Wir verneigen uns zum Gebet. Es ist kein Wunder für uns, himmlischer Vater, dass der Psalmist stehend unter der Leitung des Geistes Gottes sagt, dein Wort ist meines Fußes Leucht und ein Licht auf meinem Wege. Ja, dein Wort ist es, das uns ganz klar erklärt, in welcher Realität wir eigentlich leben als Kinder Gottes. Und deshalb ist vieles, was wir um uns herum sehen und erkennen, mit dem gesunden Menschenverstand nicht zu erklären. Wir danken dir, himmlischer Vater, dass du uns nicht als Weise zurückgelassen hast, sondern dass du uns dein Wort gegeben hast und auch den Heiligen Geist, der in uns lebt und der uns auch dein offenbartes Wort erklärt. Wir bitten nur darum, dass du uns Weisheit gibst und Selbstdisziplin gibst, studieren dieses Wort, es auf unser Leben anzuwenden, weil dein Wort die volle Wahrheit ist. Das, was wir von den Medien hören, das ist in besten Zeiten die Halbwahrheit. Und deshalb wollen wir uns mehr von diesem Wort, das du uns gibst, von deiner Offenbarung, ja, beeinflussen lassen. Wir wollen uns danach orientieren. Und das Erste, was dein Wort uns auffordert zu tun, ist, unser Leben Jesus anzuvertrauen in Buße. Und das Nächste, was dein Wort fordert, ist, dass wir in der Nachfolge dieses Herrn leben, in der Heiligung. Und das wollen wir. Und auch heute Morgen bitten wir darum, dass du uns tatsächlich dazu auch die Kraft schenkst durch den Heiligen Geist. Und wie freuen wir uns, ewiger Vater, dass unser Herr und Heiland Jesus Christus bald kommen wird. Und dass diese Dinge, die wir gemeinsam studieren in der Offenbarung, ja, sie werden die Welt treffen, aber es wird uns nicht treffen, weil wir mit unserem Heiland Jesus Christus in der Ewigkeit schon sein werden. Wir loben und preisen dich, wir ehren deinen heiligen, deinen ewigen Namen, in dem Namen unseres Herrn und Heilandes Jesus. Amen. Amen.